Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, jeder, der schon einmal eine unverständliche Bedienungsanleitung in der Hand hatte, der weiß, was ein Buch mit 7 Siegeln ist. Bei einer elektrischen Weihnachtskerze aus Japan, da heißt es in der beiliegenden Bedienungsanleitung: Mit sensationell Modell GWK 9091, Sie bekommen nicht teutonische Gemütlichkeit für trautes Heim nur, auch Erfolg als moderner Mensch bei anderes Geschlecht, nach Weihnachtsglanz aufgegessen und länger. Weil Batterie viel Zeit gut lange, zu erreichen Glückseligkeit unter finsterem Tann, ganz einfach, Handhabung von GW 9091. Erstens, Auspack und Freu. Zweitens, Lippel A kaum abbiegen und verklappen, hingegen Lippel B für Illumination. Drei, mit Klammer C in Sakko oder Jacke von Lebenspartner einfräsen oder lächeln für Erfolg mit GWK. Viertens, für eigene Weihnachtsfeierung GWK setzen auf Tisch. Fünftens, für kaputt oder Batterie mehr zu Gemütlichkeit beschweren an Bismarckstraße 4. Für neue Batterie, Altbatterie zurück, für sauber Welt in deutscher Wald. Nun sind nicht nur Bedienungsanleitungen manchmal Bücher mit 7 Siegeln, sondern natürlich gerade beim Buch der Bücher, bei der Bibel, da geht es uns manchmal auch so, dass wir sagen, was soll das jetzt bedeuten? Und natürlich in ganz besonderer Weise im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung. Wir haben so einen kleinen Abschnitt gerade gehört aus Offenbarung 5, wo die Rede ist von einer Schriftrolle, eine Schriftrolle, die 7-fach versiegelt ist. Und die Bilder sind so fremd, so fern von unserer Lebenswelt, dass man sich schon fragen kann, warum sollten wir uns jetzt heute Morgen damit beschäftigen? Was bringt uns das? Da ist die Rede von einem Mann, der einen Blick tut in die himmlische Welt und er sieht ganz komische Dinge. Einen Thron, merkwürdige Wesen mit unnatürlich vielen Augen. Er sieht 24 ehrwürdige Älteste, dann eben diese Schriftrolle, niemand kann, niemand darf, niemand traut sich, sie zu öffnen. Dann taucht da ein Löwe auf, im nächsten Moment aber ein Lamm. Und das Lamm, das hat Spuren einer Schlachtung an sich, dann aber auch Hörner und 7 Augen. Und dieses Lamm ist dann würdig, es darf, es kann, es traut sich, es nimmt diese Schriftrolle. Und daraufhin beginnt so etwas wie ein kosmischer Gottesdienst. Alle fallen aufs Angesicht, beten an. Und es klingt in der Tat ziemlich merkwürdig, ja, wie ein Buch mit 7 Siegeln. Warum sollen wir uns damit beschäftigen? Weil in diesen Bildern eine unglaubliche Hoffnung steckt. Und zwar eine Hoffnung für uns Christen, aber auch für all diejenigen, die leiden in dieser Welt. Die sich sehnen nach Gerechtigkeit, nach Frieden, nach Erlösung. Wir sind ja normalerweise ganz andere Bilder gewohnt. Egal, ob wir die Zeitung aufschlagen oder ob wir Fernseher anschalten, ob wir im Internet surfen, da sehen wir andere Dinge. Was sehen wir da? Da sehen wir Bilder, die uns zeigen, wer in dieser Welt wichtig ist, wer in dieser Welt Ansehen hat, wer in dieser Welt was zu sagen hat. Es zeigt die Mächtigen, die Reichen, die Schönen. Es führt zu uns vor Augen, ja, wer sitzt am Hebel. Sie zeigen die Ungeheuerlichkeiten auch von Despoten, die mit der Atombombe drohen. Sie zeigen Diktatoren, die kritische Journalisten ins Gefängnis werfen. Sie zeigen Terroristen, die unschuldige Menschen ermorden. Kinder, die verhungern. Gierige Unternehmensbosse und kleine Leute, die nicht wissen, was aus ihrem Ersparten wird. Wir sehen gottlose Verführer und wir sehen leichtfertige Verführte. Manchmal, aber das ist dann eher selten, manchmal sehen wir auch etwas Gutes. Wenigstens für einen Moment irgendwo ein Friedensschluss, eine Freilassung, eine Versöhnung. Und sie zeigen, wie diese Welt sich ändert, was gilt, was wichtig ist, wonach wir streben sollen. Die Kehrseite in unserer Mediengesellschaft ist ja die, was nicht gezeigt wird, das fällt in den Mülleimer der Vergessenheit. Aus den Augen, aus dem Sinn. Das ist uninteressant, das ist unattraktiv, das ist unwichtig. Und das trifft ja nicht zuletzt auf Jesus zu. Klar, an Weihnachten, da bin ich mir sicher, da wird man sicherlich auch wieder so einen kurzen Spot sehen in den Nachrichten von Weihnachtsgottesdienst, wie dann entweder ein evangelischer oder katholischer Bischof seine Appelle richtet an die Menschen. Aber Jesus selbst, der kommt eher am Rande ins Bild. In Krippen gefangen, in poetischen Worten gebunden. Mit dieser Welt, die wir sonst sehen, mit dieser Welt scheint dieser Jesus eigentlich nicht viel zu tun zu haben. Diese Welt, in dieser Welt scheint er nicht zu den mächtigsten 100 Personen zu gehören. Er ist anscheinend hat nicht viel Macht, hat nicht viel zu melden. Wo kommt in der Politik, wo kommt in der Kunst, wo kommt in der Wissenschaft jemand auf die Idee, mal zu fragen, was würde Jesus dazu denken und sagen? Was würde Jesus sagen zur Ehe für alle? Was würde Jesus sagen zur Mars-Mission, zu Genexperimenten, zu hungernden Kindern, zu vertriebenen Völkern, zu unversöhnlichen Feinden? Und wir, die wir an Jesus glauben, für uns kann auch in so einer Welt irgendwann Jesus relativ weit wegrücken. Und dann fühlen wir uns alleingelassen, dann fühlen wir uns hilflos, kraftlos, machtlos und hoffnungslos. Und seht ihr, so und noch viel stärker ging es dem Johannes. Der Johannes wurde wegen seines Glaubens, wurde er verbannt auf die Insel Patmos. Und da dachte er oft zurück an seine Gemeinden, an seine Brüder und Schwestern im Glauben auf dem Festland. Besonders an die 7 Gemeinden, die Sendschreiben, die in der heutigen Türkei liegen. Was haben die Menschen dort erlebt? Sie haben in ihren Städten gesehen diese mächtigen Tempel für die verschiedenen Götter. Für Zeus, für Herakles, für Dionysus, für Demeter. Und die Menschen dort, die Christen, dieser kleine Haufen hat gesehen, wie die Leute an ihren Kirchen, an ihren Gemeindehäusern vorbeigegangen sind zu den Tempeln, weil sie dort ihre Hilfe gesucht haben und ihre Hoffnung drauf gesetzt haben. Und dann der Kaiser Domitian, in seinem Größenwahn lässt er sich als Gott verehren. Und die kleinen christlichen Gemeinden, die haben den Eindruck gehabt, wir sind ja gar nichts wert, wir können auch überhaupt nichts bewirken, wir sind ganz mickrig, ganz bedeutungslos, ohne Einfluss auf das öffentliche Leben. Ja, sie haben im Gottesdienst gesungen, sie haben Loblieder gesungen, Lobpreislieder, sie haben ihre Gebete gesprochen, aber dann war die Frage, ja, was bewirkt denn das in unserer Welt? Ist doch so wenig zu sehen in unserer Welt von Jesus, so wenig sichtbar von seinem Reich. Und dann denkt der Johannes an jenen Sonntag, einen denkwürdigen Sonntag. Er kann gar nicht mehr genau sagen, wo er da war, ob er im Zimmer war oder am Meer war, ob er tatsächlich entrückt war in die andere Welt. Er weiß nur eines, was er da gesehen hat. In der unsichtbaren Welt Gottes, das war überwältigend. Dieser Thronsaal Gottes. Jesus hat er gesehen. Bilder hat er gesehen. Bilder, die kaum in Worte zu fassen sind. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und diese Bilder, und vor allem drei Bilder, haben sich quasi so in sein Herz, in seine Seele eingebrannt. Es war einmal das Bild der Schriftrolle des Löwen und des Lammes. Das erste Bild ist diese Schriftrolle. Eine beschriebene Rolle, Schriftrolle aus Papyrus oder Pergament. Und sie war gleich siebenfach versiegelt. Siebenfacher Datenschutz. Und dieses Buch mit sieben Siegeln, es symbolisiert sozusagen die ungelösten, die unlösbaren Rätsel der Welt und ihrer Zukunft. Und dieses Buch, es enthält den Plan Gottes mit den Völkern, seine Absichten mit dieser Welt, mit den christlichen Gemeinden, aber letztendlich auch mit jedem Einzelnen. Und damit auch das Rätsels Lösung auf diese Frage, die wir uns ja immer wieder stellen müssen: Was ist eigentlich der Sinn auch meines Lebens? Und was ist das Ziel dieser Weltgeschichte? Wo gibt es inmitten dieser sozusagen rätselhaften Schicksale einen Ankerpunkt, einen Angelpunkt, irgendeinen festen Halt, irgendeinen Trost? Und das ist ja auch unsere Not, dass wir leiden, unter vielen Fragen leiden, unter vielen Rätseln leiden, unter vielen Ungerechtigkeiten leiden, Ellenbogenmentalität, der Ehrliche ist der Dumme. Und wir sind dann ohnmächtig, stehen da, wir sehen, aha, die scheinbar Mächtigen, die geben vor, den Takt vor, und wir stehen da, und niemand fällt ihnen in den Arm. Vielleicht macht uns auch eine Krankheit zu schaffen, oder ein trauriges Schicksal, das wir nicht verstehen. Und da möchten wir so gerne wie der Johannes rufen: Gibt es denn niemand, der uns mal das Warum beantwortet? Niemand, der irgendwann in der Lage ist, mal das Rätsel zu lösen? Wer ist würdig, diese geschützte Schriftrolle zu öffnen? Wer ist so integer, wer ist so absolut ohne Fehl und Tadel, dass er das tun dürfte? Die letzten Tage sind darin aufgezeichnet, wie in einem Drehbuch sozusagen das letzte Kapitel vor dem finalen Showdown. Aber es geht nicht nur um die Frage, wer darf lesen, was da drin steht, sondern es geht noch um mehr. Es geht darum, derjenige, der diese Schriftrolle öffnen darf, der drückt quasi den Startknopf, damit jetzt sozusagen all das abläuft, was in diesem Drehbuch steht. Wer darf den Startknopf drücken? Wer darf die Dinge ins Rollen bringen? Wann endlich wird all das geschehen, was noch aussteht? Wann endlich kommt die Welt zu diesem Ziel Gottes? Wann wird alles neu? Wann wird die Gerechtigkeit siegen? Wann wird Krankheit, Sterben, Tod verbannt sein? Wann wird alles gut und alles heil? Wer um Himmels Willen darf das? Es müsste eine anerkannte Persönlichkeit sein. Anerkannter als alle beglaubigten Notare. Es müsste eine mächtige Persönlichkeit sein. Viel mächtiger als die Leute an den Schaltzentralen in dieser Welt. Er müsste weise sein, viel weiser als alle Philosophen und Denker. Und dann stellt der Johannes zu seinem Entsetzen fest: Niemand in Sicht. Weit und breit keiner, weder auf der Erde noch im Himmel noch unter der Erde, keiner, der geeignet wäre und in der Lage wäre, sozusagen den Startknopf zu drücken und sozusagen zu sagen, jetzt geht's auf das Ende zu. Und das Traurige daran ist, dass dem Johannes klar war, wenn der nicht gefunden wird, dann geht es immer so weiter, wie es bisher läuft. Immer und weiter, immer kein Ausweg, keine Rettung. Dann werden weiterhin Tränen, Leid sein, Ungerechtigkeit, Mord und Totschlag, Krankheit, Sterben. Immer weiter, immer weiter, immer weiter auf immer und ewig. Und deswegen weint er. Aber dann hört er eine Stimme. Und dann heißt es, einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, Und dann sah ich mitten zwischen dem Thron und den Gestalten, mitten unter den Ältesten, ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Und das hatte 7 Hörner und 7 Augen. Weine nicht, sagt die Stimme. Das ist diese Stimme wie am Ostermorgen zu den Frauen am Grab. Weine nicht. Es ist tröstlich, dass in Gottes neuer Welt zuerst einmal die Tränen getrocknet werden und dass das sogar Chefsache ist, weil tränenerfüllte Augen können schlecht sehen. Und auf einmal, als die Tränen getrocknet sind, da sieht der Johannes. Da sieht er die Zentralfigur in der Mitte, der dieses Buch mit 7 Siegeln öffnen darf. Er sieht Jesus, im Mittelpunkt des Geschehens, im Mittelpunkt des Universums, im Mittelpunkt der Geschichte, Jesus. Keine sonstigen hohen Tiere, weder aus der Politik noch der Wirtschaft noch Bildung irgendjemand, keine Religionsstifter, nur Jesus. Jesus allein ist würdig. Er allein ist so vollkommen, so hundertprozentig integer, so absolut heilig und rein, dass er die Dinge in Gang bringen darf. Er wird das Siegel brechen, er wird sozusagen den Startknopf drücken zum Countdown. Und dann sieht er einen Löwen. Das zweite Bild. Jesus als Löwe. Das ist der zunächst verwirrte Johannes, denn wie passt das zusammen? Jesus, der Heiland als Löwe, als gefährliches Raubtier. Aber dann versteht er, ja, der Löwe aus Juda, das ist sozusagen schon aus der Zeit von Mose ein mächtiges Bild. Der Löwe, der gilt als König der Tiere. Der Löwe, das ist ja nicht das harmlose Kätzchen, sondern da ist wild, der ist stark, der ist gefährlich. C.S. Lewis hat dieses Bild des Sehers Johannes genommen für seine Narnia-Geschichten. Und in seiner Geschichte ist es dann Aslan, dieser Löwe, der für Jesus steht, der mächtige Löwe, der Beschützer Narnias, der alles einsetzt, um das Böse zu besiegen, den niemand zähmen kann. Der Löwe, der gegen die dunklen Mächte kämpft, den Tod bezwingt. Und jetzt hat Johannes ein Bild vor Augen, wenn er Gottesdienst feiert und von Jesus erzählt wird, dass ihm klar wird, Jesus ist der starke König, der Löwe, der Gebieter, der Sieger. Und was auch immer sich arrogant gegen das Gute erhebt, was auch immer das Leben verdunkelt, was auch immer zerstörerisch wirkt, es wird seinen Meister finden. Es wartet der Sieger, der Löwe, Jesus. Und dann kommt das dritte Bild, das Lamm. Jesus auf einmal als Lamm. Ein Lamm mit Würgemal, ein Zeichen des Schmerzens, des Qual. Dieses Lamm hat 7 Hörner. Das ist ein Zeichen für die universale Macht noch einmal. Es hat 7 Augen, Zeichen der Allwissenheit, Allgegenwart. Und Johannes erhält Ausschau nach dem Löwen und auf einmal sieht er das Lamm. Und das war immer so. Es sind die Weisen aus dem Morgenland unterwegs, folgen dem Stern, weil sie wissen, es ist ein neuer König in Palästina, in Israel geboren. Sie suchen nach dem Löwen. Und was finden sie? Den kleinen Spross, Jesus in der Krippe. Auch die Menschen in Jerusalem später, sie haben auch das so erlebt. Sie dachten, da kommt der Messias, der kommt als sozusagen als König Löwenherz und er wird jetzt die Römer aus dem Land rauswerfen. Und dann sahen sie ihn, wie sie ihm das Holzbalken auf den Rücken legen und rausführen aus Jerusalem nach Golgatha. Und dann sehen sie ihn, wie er da hängt am Kreuz und stirbt. Das Lamm, das geschlachtet wird. Und der Hauptmann unter dem Kreuz, er hat ihn auch so gesehen, den Sohn Gottes, blutend am Kreuz. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Es trägt die Male der Hingabe, des Opfers. Die Mächtigen, klar, die setzen auf Stärke. Die Mächtigen, sie tun gnadenlos ihr Recht durchsetzen. Aber Jesus, er ist anders. Er lässt Gnade vor Recht walten. Jesus, er gewinnt seine Anhänger nicht mit Einschüchterung, nicht mit Druck, nicht mit Zwang, nicht mit Gewalt, sondern mit Liebe, mit Hingabe. Er fordert nicht, sondern er bezahlt selber. Er bezahlt die Strafe für unsere Schuld mit seinem Leben, damit wir wieder einen Zugang haben zum Himmel, zu Gott. Statt Liebe zur Macht hat er die Macht der Liebe demonstriert. Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Und seine Hingabe, seine Liebe, sein Opfer, das entfaltet am Ende viel mehr Kraft und Macht als aller Terror der Mächtigen zusammen. Dem Lamm gegenüber sind die großen Tiere in dieser Welt ohnmächtig. An ihm stoßen sie sich ihre Hörner ab. Die Macht der Liebe, die hat am Ende die Übermacht. Das Lamm ist der Löwe, gewaltiger als ein Kaiser Domitian. Kaiser Domitian hat am Ende seiner Regierungszeit immer öfter den Befehl gegeben, Kopf ab. Jesus aber sagt, Kopf hoch. Kopf hoch, erhebt eure Häupter, schaut nach oben. Schaut nach oben, weil eure Erlösung kommt. Liebe Gemeinde, ab morgen müssen wir wieder den Alltag bestehen. Vielleicht ist es ein ziemlich durchschnittlicher Alltag. Vielleicht aber auch ein Alltag mit größeren Herausforderungen und Schwierigkeiten. Aber es wird sicherlich so sein. In der Arbeitswelt, in der Schulwelt, in der Medienwelt, da scheint Jesus nicht groß vorzukommen. Und wir werden belächelt wegen unseres Glaubens. Und es ist schwierig für uns und manchmal auch deprimierend, dass wir Jesus nicht so präsentieren können den Leuten, nicht so vordemonstrieren können. Dass sein Wirken nicht so offenkundig ist. Und das kann einen mürbe machen und müde machen. Und deshalb ist es gut, dass wir heute dieses Buch mit 7 Siegeln betrachtet haben. Und gerade wenn wir jetzt in die Adventszeit gehen, dann sollen wir 2 Dinge wissen. Erstens, das Entscheidende ist schon geschehen. Advent, Ankunft war schon, als Jesus gekommen ist vor 2000 Jahren. Der Löwe ist an Weihnachten gekommen und das Lamm hat sich am Kreuz geopfert. Und allem Widergöttlichen ist bereits die tödliche Wunde zugefügt. Das Lamm hat die Schuld weggenommen. Der Löwe hat an Ostern den Tod besiegt. Nichts ist mehr, wie es war, wenn es auch anders aussieht. Das Entscheidende ist schon geschehen. Und das Zweite, das Entscheidende wird noch geschehen. Advent kommt noch, wenn Jesus wiederkommt zum 2. Mal. Und wir leben jetzt in einer Zwischenzeit. Das heißt, in einer Zwischenzeit, wo es noch die Möglichkeit gibt und die Chance gibt, Menschen einzuladen, Menschen zu rufen, zu sagen, Leute, es ist Zeit, dass ihr euch an Jesus wendet, dass euer Leben an Jesus festmacht. Noch ist Zeit, Menschen mit Taten der Liebe, mit Worten des Glaubens zu gewinnen, für den Löwen und für das Lamm. In der Zwischenzeit gilt, schaut nicht nur fern, sondern vor allem schaut hoch. Schaut hoch, da wo Johannes hingeschaut hat, zum Löwen und zum Lamm. Denn ihr gehört zu Jesus, dem Löwen und dem Lamm. Ihr mögt belächelt werden, ihr mögt vielleicht übersehen werden, in der Schule, in der Firma, in der Verwandtschaft. Ihr mögt geradezu eine Gemeinschaft sein von den Letzten. Aber in Gottes Augen seid ihr Priester. Seid ihr Prinzen, Prinzessinnen, künftige Herrscher. Und Johannes sieht sogar, dass die Gebete der Gläubigen im Himmel dort sind, sozusagen wie ein Weihrauch im himmlischen Gottesdienst. Und das heißt, wenn ihr Jesus lobt, wenn ihr ihn ehrt mit alten, mit neuen Liedern, dann seid ihr schon ein Teil von diesem großen Lobgesang im Himmel. Würdig ist das Lamm, das geopfert ist, ihm gehört Macht und Reichtum und Weisheit, Stärke, Ehre, Ruhm und Anbetung. Und deswegen wird der Einsatz für die Geringen, eure Einladung an Menschen, doch auf Jesus sich einzulassen, das wird nicht vergeblich sein. Deshalb schaut hoch. Schau auf Jesus. Schaut auf Jesus, wenn ihr zusammen seid. Und wenn ihr durch den Ort geht, wenn ihr durchs Uni-Gebäude geht, durchs Firmengelände, dann denkt daran, die Arroganz der Mächtigen, das ist nur die Abgesang, bevor sie eines Tages sich beugen müssen. Advent heißt, schau zu Jesus. Schau zu Jesus, dem starken Löwen, dem opferbereiten Lamm. Und das wartende Gottesvolk sagt, Amen.